ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich begrüße ganz herzlich Thomas Köhler. Schön, dass es mit unserem heutigen Date geklappt hat. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Sie sind 50 plus, Diplomkaufmann, einer der gefragtesten deutschen IT-Experten, Fachmann in Sachen Cybersicherheit und Digitalisierung, Hobbys, Bergsteigen, Segeln, keine Kinder. Ich bin ebenfalls 50 plus, habe Chemie und Germanistik studiert, bin Radiomoderatorin mit 2 erwachsenen Kindern und Hobby Tennis. Gesetzt der Fall, wir beide wären auf derselben Dating-Plattform unterwegs. Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns durch Online-Dating kennengelernt hätten?
Also wenn wir in der gleichen Region wären, wären wir in jedem Fall auf der Vorschlagsliste.
Okay. Fest, ja. Okay. Trotz unterschiedlicher Hobbys, trotz einer hat Kinder, anderer nicht.
Das ist letztendlich in den gängigen Systemen überall so, dass man mischt und die Basiskriterien eigentlich immer nur die gleichen sind, nämlich regionale Nähe und eine gewisse Alterskategorie. Und der Rest spielt erstmal keine Rolle. Der Rest, damit müssen die Nutzer erst klarkommen.
Aber wir wären uns nicht vorgeschlagen worden, weil wir in unterschiedlichen Regionen leben. Sie in Bayern am Tegernsee, ich in Mainz. In diesem Sinne erstmal herzlichen Dank, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen und hierher gekommen sind zu uns. Warum ich diese merkwürdige Frage am Anfang gestellt habe, ob wir gematcht worden wären, hat seinen Grund. Sie beschäftigen sich in Ihrem neuen Buch, das erst nächste Woche erscheint, mit dem Thema Online-Dating. Jetzt gelten Sie ja eigentlich als ausgewiesener Fachmann in Sachen Cybersicherheit, haben da mehrere Bücher dazu geschrieben, geben auch viele Interviews, führen selbst 2 Unternehmen in diesem Bereich. Wie bitte sind Sie auf die Idee gekommen, sich ausgerechnet mit Online-Dating zu beschäftigen?
Es hat zwei Hintergründe. Der eine ist, ich habe mich schon viele Jahre, auch in verschiedenen Büchern, mit den Wechselwirkungen von Technologie und Gesellschaft beschäftigt. Unter anderem habe ich vor über 10 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Die Internetfalle und der Name ist da Programm. Dort habe ich mich mit Big Tech, Social Media und den Risiken auseinandergesetzt zu einer Zeit, wo Social Media eigentlich ganz toll war und wir gedacht haben, wir kommen uns näher und so weiter. Besser. Und ich bin dann aus privaten Gründen jetzt vor einigen Jahren sozusagen in so eine Art Selbstversuch geraten mit Online-Dating und habe festgestellt, viele von den Mechanismen, die wir auf diesen großen Online-Dating-Plattformen finden, sind genau die gleichen wie bei Social Media. Und sie sind wirklich nicht geeignet, uns dabei zu helfen, einen Partner, eine Partnerin zu finden, sondern im Gegenteil, sie helfen eigentlich nur den Firmen und letztendlich den Aktionären dahinter.
Sie sagen, die machen süchtig, ne?
Die machen süchtig. Das wird systematisch gebaut. Da sind Mechanismen da, die sind so oder so wie in irgendwelchen Spielhallen. Und solche Sachen wie Spielhallen und Spielautomaten sind aus gutem Grund reglementiert. Entweder finden Sie das in so Gewerbegebieten am Stadtrand oder eben bei staatlich überwachten, letztendlich Spielbanken. Und es hat gute Gründe, weil es eben süchtig macht und problematisch macht. Aber diese Suchtmechanismen werden mehr oder weniger unreguliert auf die Nutzerinnen und Nutzer in dem Bereich Online-Dating losgelassen.
Was sind das für Suchtmechanismen?
Ja, das sind zum Beispiel Belohnungen, die nur ab und zu kommen. Ja, also man wirft ja hier kein Geld ein, aber man swiped bei typischen Sachen. Also typischen Anwendungen sind Tinder oder Bumble oder Hinge. Das Grundmechanismus-Prinzip ist eigentlich überall gleich bei den aktuellen Systemen. Ich kriege immer einen Vorschlag einer Person, ja, also je nachdem, wofür ich mich interessiere natürlich. Also in meinem Fall kriege ich dann irgendwie eine Frau und die kann ich dann entweder nach rechts wischen, das heißt, die finde ich interessant, oder nach links wischen, die finde ich uninteressant. Und das kann ich beliebig oft hintereinander tun. In Großstädten kann ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Und ab und zu kommt es dann vor, dass das Gegenüber mich auch gut findet, also auch nach rechts gewischt hat, und dann haben wir einen sogenannten Match. Und das ist dann die Belohnung, also ähnlich wie sozusagen beim Spielautomaten, also die Zahlen dann auftauchen, das ist die Belohnung und diese Belohnung macht süchtig, weil es natürlich nicht bei dieser einen bleibt. Ja. Nicht jeder Match ist dann natürlich sofort ein Date, sondern man muss sich ja erstmal schreiben und vielleicht kommt das nicht zustande und dann muss man sich mal treffen und dann und so weiter. Also das ist ja überhaupt der Anfang von allem. Aber es ist natürlich schon so eine gewisse Befriedigung, wenn man Matches sammelt, so nach dem Motto, da hat mich jetzt jemand gemocht, da findet mich jemand toll. Ja, und das ist eine Sache, die macht tatsächlich süchtig und es gibt nicht wenige Nutzerinnen und Nutzer, die täglich wirklich Stunden damit verbringen, zu swipen.
Okay, also muss man wirklich aufpassen. Auf der anderen Seite möchte man ja Matches haben, ne? Aber Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch nicht nur damit, wie erfolgversprechend ist sowas oder welche Gefahren gehen damit einher, sondern ja, Sie veröffentlichen auch Zahlen, zum Beispiel, dass auf vielen Plattformen nur ein Drittel Frauen und zwei Drittel Männer sind, dass Frauen deutlich wählerischer sind als Männer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Online-Plattformen sowas freiwillig hergeben. Oder wenn sie da anrufen und sagen, ich recherchiere, dass sie sagen, juhu, wir wollten immer schon mal bekannt geben, was für ein Missverhältnis bei uns herrscht. Wie sind Sie an diese Daten gekommen?
Das war nicht einfach. In einigen Fällen, also ich habe es natürlich auf dem offiziellen Weg versucht, man schickt da eine Anfrage hin, es gibt ja einen Pressekontakt. In manchen Fällen kriegt man überhaupt keine Antwort, in anderen Fällen merkt man, da bricht die nackte Panik aus bei den Anbietern. Jetzt kommt da jemand und will das hinterfragen, um Gottes Willen. Bei einigen Anbietern kriegt man dann sozusagen Kontakte, das sind dann, ich sag mal, perfekt geschulte PR-Mitarbeiter, die versuchen einem dann lustige Geschichten zu erzählen. Man muss dann schon nachbohren. Also ich habe mit ehemaligen Mitarbeitenden gesprochen von den großen Plattformen, ich habe mit vielen Kunden gesprochen und ich habe auch Analysemethoden genutzt, die man zum Beispiel dank Datenschutz machen kann, weil alle großen Anbieter sind verpflichtet, die eigenen Daten rauszugeben. Und diese eigenen Daten kann ich dann analysieren mit anderen Programmen und kann feststellen, wie viele Swipes führen zu wie viel. Und wenn ich das für hinreichend viele Nutzer tue und da kommen dann die Ergebnisse raus und da kommt man dann sozusagen durch so eine Art Rückwärts-Nachverfolgen eben zu der Erkenntnis, dass auf den meisten Plattformen mindestens zwei Drittel, wenn nicht drei Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich Männer sind und eben nur der Rest nur Frauen. Und man kommt natürlich auch zu zum Beispiel anderen Zusammenhängen, die ganz wichtig sind, nämlich dass Männer weniger wählerisch sind als Frauen. Also Männer wischen weit häufiger nach rechts als nach links.
Eigentlich ist ja die Idee, die hinter Online-Dating steht, bestechend einfach und auch nachvollziehbar. Statt nur die Leute aus dem engeren Umfeld kennenzulernen oder die ich per Zufall treffe auf der Straße, werden mir eine Vielzahl von Partnervorschlägen gemacht. Ich habe also mehr Auswahl und somit bessere Chancen, dass der eine oder andere dabei ist. Sie sagen, leider funktioniert das nicht ganz so einfach. Warum nicht?
Der Hintergrund liegt letztendlich in dem kommerziellen Geschäftsbetrieb der Unternehmen. Und die Unternehmen haben natürlich ein Problem. Wenn sie ihr Versprechen, sie bringen Leute zusammen, tatsächlich einlösen, verlieren sie nicht jedes Mal nur einen Kunden, sondern gleich zwei. Ja? Und die Unternehmen haben typischerweise Geschäftsmodelle, die auf Abonnement basieren. Das heißt, man kann zwar kostenlos anfangen, wie bei so vielen Dingen, aber um wirklich Erfolg zu haben, muss man eigentlich ein unter Umständen sehr, sehr teures Abonnement bezahlen. Und wenn man das letztendlich gemacht hat, dann kann man in irgendeiner Art und Weise Matches bekommen, aber dann ist natürlich noch längst nicht ausgemacht, dass dann auch das auch zu einer Partnerschaft führt.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ist sehr logisch, da steht ein Geschäftsbetrieb dahinter. Die wollen natürlich Geld machen, aber wenn da gar keiner zusammenkommt, dann meldet sich auch keiner mehr an. Ne? Also eine gewisse Erfolgsquote brauchen die ja schon.
Eine gewisse Erfolgsquote gibt es natürlich und jeder, mit dem man spricht, der kennt natürlich irgendwen, der wiederum irgendwen online kennengelernt hat und jetzt ein Paar zusammen ist. Das ist genauso, aber wie bei der 95-jährigen Urgroßmutter, von der die ihr Leben lang geraucht hat und die dann quasi als Gegenbeweis dient, dass Rauchen doch nicht so furchtbar schädlich ist. Und genauso ist das. Letztendlich werden so Beispiele rausgepickt, die natürlich nicht für das Ganze stehen. In der Praxis sind die Abschlussquoten, wenn man das so nennen darf, leider sehr, sehr schlecht.
Wie sind die?
Da geben die Anbieter meistens keine Auskunft und natürlich können sie das auch nicht, weil sie können vielleicht sagen, wie viele Matches tatsächlich daraus kommen, aber was dann nach dem Match passiert, also schreiben sich die Personen, treffen die sich und kommen die dann näher zusammen oder auch länger zusammen, das entzieht sich meistens dem Anbieter. Inzwischen versucht zum Beispiel Bumble nachzufragen und sagen, haben sie die Person denn auch getroffen oder sowas, aber letztendlich ist der Anbieter da auch im Blindflug.
Gut, also wenn sich Leute abmelden, das kriegen sie natürlich mit. Ne?
Genau, dann kann man davon ausgehen, dass es funktioniert hat oder dass man so gefrustet ist, dass man sich auch so abgemeldet hat.
Wie weit verbreitet ist das Online-Dating denn inzwischen in Deutschland? Also ist es inzwischen ja die gängige Methode, Leute kennenzulernen, Partner kennenzulernen?
Das ist in der westlichen Welt inzwischen ja mit deutlichem Abstand die gängigste Methode, Menschen kennenzulernen. Also noch über Freunde oder über Bekannte. Und so ungefähr so ein Drittel der Erwachsenen, so zwischen 18 und 50, haben ihre Erfahrung mit Online-Dating gemacht.
Ich glaube, in den USA ist es noch weiter verbreitet.
In den USA ist es etwas weiter, aber tatsächlich gar nicht so viel mehr. Das sind so um die 40%.
Wie ist es in anderen Kulturen? Also Sie selbst haben ja noch eine Tätigkeit als Forschungsprofessor für internationale Innovation in China. Es ist also ein Land, das Sie auch gut kennen. Ist es da auch so verbreitet?
Dort gibt es natürlich auch Plattformen, die sind nicht unbedingt vergleichbar mit den westlichen, da spielen andere Kriterien eine Rolle. China ist ja ein Land, das zerrissen ist kulturell zwischen, ich sag mal, einer Adaption des Westens und diesem Technologiefixierung, aber andererseits der Tradition. Und in vielen traditionellen Kulturen, eben auch in China, haben das die Eltern übernommen, eine passende Partnerin, einen passenden Partner zu finden. Und man findet heute beides nebeneinander. Also es gibt in China, sehr typisch in großen Städten, gibt es tatsächlich ja so eine Art Offline-Dating, wo die Eltern kleine Steckbriefe machen für ihren Sohn oder ihre Tochter. Die hängen dann in einer bestimmten Stelle, in einem bestimmten Stadtpark aus und andere Eltern schauen dann sozusagen diese Bewerbungen an und dann, wenn es passt, versucht man zusammenzukommen. Das gibt es heute noch, genauso wie es aber auch heute modernes Online-Dating gibt in China.
Aber der Partner muss erst von den Eltern dann noch abgesegnet werden, nehme ich mal an.
Meistens, ja.
Wir hatten ja gerade über diese Dating-Apps wie Tinder, Bumble, Hinge und Co. gesprochen. Sie haben gesagt, die Trefferquote oder die Vermittlungsquote ist nicht allzu hoch, wie man sich das wünschen würde. Was ist denn mit Plattformen wie Parship oder Elite-Partner? Die meisten Freundinnen oder Freunde aus meinem Umfeld, die ernsthaft eine seriöse Beziehung suchen, haben das darüber probiert.
Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Generationenfrage. Während Tinder und Co. so knapp 10 Jahre alt sind, sind Parship Elite-Partner Anfang der Nullerjahre entstanden, also fast ein Vierteljahrhundert alt. Und die Mechanismen sind grundsätzlich anders. Also statt Swiping und Auswahl von Bildern habe ich dort ein mehr oder weniger wissenschaftliches Verfahren. Das heißt, ich beantworte als Nutzerin, als Nutzer eine ganze Vielzahl von psychologischen Fragen und nach nicht nachvollziehbaren Kriterien wird dann gematcht. Das heißt, ich kriege dann tatsächlich so einen Partnervorschlag, wie vielleicht vor Jahrzehnten, wenn ich zu einer Partnervermittlung im physischen Umfeld gegangen bin. Das hat tatsächlich in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert, aber so ein bisschen aus der Zeit gefallen und man hat nicht den Eindruck, dass da viel passiert ist. Ja? Außer natürlich, dass diese Firmen allesamt jetzt nun Teil eines großen Medienkonzerns sind und natürlich davon profitieren, dass sie dann sehr, sehr oft Werbung schalten, wenn halt gerade keine Werbung verkauft wird, im Fernsehen zum Beispiel. Und deswegen kennt natürlich die Werbung dann jeder.
Die gehören zu was?
Zu Pro7Sat1.
Okay, das heißt, weil man eben so viel Werbung sieht, denkt man, die sind die bedeutendsten.
Absolut, ja. Also das ist natürlich eine sehr kluge Strategie. Das haben andere Startups in anderen Bereichen ja auch gemacht. Und Pro7Sat1 ist in Summe ja sehr erfolgreich mit seinen Geschäften letztendlich jenseits des Fernsehens.
Es gibt doch den schönen Spruch, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Das klingt doch erstmal nach einer ziemlich hohen Trefferquote, oder?
Tatsächlich war das vor vielen Jahren mal eine Schlüsselwerbung von Parship, die jeder kennt. Ja,
das ist immer noch. Ich habe das jetzt gerade wieder gelesen. Ja.
Ja, ist es immer noch? Okay, ja? das hab ich jetzt gerade gar nicht mehr gesehen. Aber tatsächlich ist das ein viel diskutiertes Thema und sogar verschiedene Mathematiker und Wirtschaftsforscher haben sich damit beschäftigt. Und je nachdem, wie man draufschaut und Sie wissen ja, die Nutzerzahlen, die da genannt werden, wie viele Nutzer diese Plattformen jeweils haben, sind sehr unterschiedlich. Also wenn man annimmt, sie haben zum Beispiel 1,6 Millionen Nutzer und das dann durchrechnet, kommt man drauf, dass die Erfolgsquote irgendwo zwischen 2 und maximal 13% ist, also innerhalb eines Jahres über diese Plattform einen Partner zu finden. Mhm. Und ich halte es nicht für viel.
Nee, zwischen 2 und 13%, das ist wirklich nicht allzu viel, wenn man sich überlegt, wie viele dann leer ausgehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist nicht ganz so oberflächlich wie Tinder, Bumble, Hinge und Co., ja, weil man immerhin diesen Fragebogen vorher ausfüllt, wo geschaut wird, was hat man für Interessen, was für Dinge findet man gut und nicht einfach mit irgendjemandem gematcht wird. Oder haben auch diese anderen Plattformen den Anspruch, dass es zumindest gewisse Überschneidungen gibt?
Also das ist ganz klar. Wenn ich mich darauf einlasse, hier einige Dutzend Fragen zu beantworten, die dann auch ans Persönlichste gehen, dann ist es so, dann meine ich das Thema natürlich ernst. Bei Tinder, Bumble, Hinge und den anderen reicht mir im Prinzip 10 Minuten, ein paar Bilder hochladen, kurzen Text, meistens muss ich so gut wie gar nichts eingeben, nur mein Alter eingeben, meine Telefonnummer und dann kann ich loslegen. Also da ist eher, sagen wir, die Niederschwelligkeit so, man kann das mal ausprobieren. Ne? Und das, da unterscheidet sich natürlich die Ernsthaftigkeit. Und wenn man das so ein bisschen hinterfragt, stellt man auch fest, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt, je nach Plattform. Also Tinder ist eher mal für, ich treffe mal schnell jemanden, den ich dort morgen vielleicht nicht mehr kenne, wohingegen hier Parship oder so eher den Ruf haben, dass Menschen tatsächlich den Lebenspartner suchen. Also alles hat letztendlich in dem Sinne eine Berechtigung.
Und Tinder, Bumble und so weiter sind natürlich auch insofern Oberfläche, weil ja wirklich das Foto das Auswahlkriterium schlechthin ist. Also nur das Äußere und gar nicht, was noch dahinter steckt. Fragt sich nur, wie weit entspricht das, was ich auf dem Foto zu sehen kriege, überhaupt der Realität? Ich habe schon von mehreren Freundinnen, die Online-Dating gemacht haben, Geschichten gehört, wie der Typ, der dann im Café saß, sah aus wie der 10 Jahre ältere und 10 Kilo schwerere Bruder des Mannes, mit dem ich mich eigentlich verabredet hatte.
Das ist in der Tat eine sehr häufige Erfahrung. Und in der Tat ist es seit Social Media ja so, genauso wie bei Instagram oder Facebook, ich ja nicht meinen Alltag abbilde, sondern sozusagen die schönsten Seiten meines Alltags, ja, das beste Leben in meinem Leben, ist es beim Online-Dating natürlich nicht anders. Das sind typischerweise sehr schön ausgewählte Fotos, manchmal sogar professionell gemachte Fotos oder auch gestellte Fotos, mit denen ich dann sozusagen auf Suche gehe. Das Problem ist, ich habe auch keine andere Chance. Ja, ich kann ja nicht mal eben an der Bar mit meinem Charme überzeugen oder mit meiner Ausstrahlung. Es muss meistens 1, 2, 3 Fotos müssen sitzen und ansonsten ist man gleich nach links gewischt.
Haben Sie das selbst auch erlebt bei Ihren Dates, dass eine Frau komplett anders aussah als auf dem Foto, das Sie vorher hatten?
Ja, so indirekt, weil ich hatte tatsächlich ein paar wieder getroffen, die ich schon mal real life zunächst kennengelernt habe und habe dann gestaunt und sagte ich, wow, das sind tolle Fotos. Ich sage natürlich jetzt keine Namen hier auf Sendung, ja, aber das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache. Egal was, also es ist ja wie Online-Shopping, ja, da kommen auch nur die besten Fotos von dem T-Shirt oder dem Kleid und in der Realität denkt man, naja, hätte besser sein können.
Sie selbst haben ja auch eigene Fotos gepostet. Welches Ihrer Fotos kam beim Online-Dating am besten an?
Der Mix macht's tatsächlich. Man kann es nicht auf ein einzelnes Foto reduzieren, aber tatsächlich ist es so, dass man verschiedene, als Mann jetzt zum Beispiel, verschiedene Dinge kommunizieren sollte. Also zum einen einen gewissen Status, das ist unabhängig. Auch gut ist eine soziale Kompetenz. Ein sportliches Hobby.
Also Sie haben sich damit Hund ablichten lassen oder
und
was?
Irgendwas
soziale
mit Tieren.
Kompetenz.
Also sozial und so weiter. Natürlich, ich habe tatsächlich ein Foto in einer Schafherde, was eine Bekannte mal gemacht hat und habe dann mit verschiedenen anderen Fotos experimentiert. Ich bin ja sportlich unterwegs und so weiter und habe dann mit Skifahren und Segeln und so weiter. Man hat natürlich damit erweckt einen gewissen Eindruck. Und ganz wichtig ist, egal welche Fotos man nimmt, man muss diesen Eindruck auch durchhalten, weil spätestens, wenn man jemanden kennenlernt und das ist dann einfach nur ein einmaliges Foto, zum Beispiel auf einem Schiff oder so, ja, die Erwartung ist ja da, dass die Person sozusagen auch tatsächlich dieses Hobby pflegt.
Sie haben von Status gesprochen. Meinen Sie damit, dass man sich meinetwegen mit einem bestimmten Auto ablichten lässt? Oder?
Tatsächlich gibt es da witzigerweise sogar eine Studie dazu, dass Männlein wie Weiblein attraktiver sind, wenn sie in einem besseren Auto sich ablichten lassen. Also das.
Oder hätte ich ja ganz schlechte Karten bei meinem alten Auto.
aber das ist so eine Studie mit letztendlich kleiner Reichweite. Man weiß also, hält das insgesamt, aber das ist dann eher anekdotisch. Ich habe das eher so gemacht, wie das die großen Internetkonzerne machen. Ich habe nämlich mal Fotos gewechselt und habe geschaut, ändert sich jetzt sozusagen die Matchrate, also kriege ich mehr Treffer, wenn ich das so oder so mache. Und tatsächlich ist es erschütternd. Ich habe ein Foto mit einem, ja, Klischee, Privatchat, wo mich ein Kunde mal mitgenommen hat. Und wenn ich das nach vorne tue, bei Tinder zum Beispiel, steigt die Matchrate an. Ja? Tue ich aber nicht, weil da würde ich ja den Eindruck erwecken, ich wäre hier sozusagen so out of this world. Und das funktioniert letztendlich dauerhaft nicht. Also man sollte
auch falsche Erwartungen geweckt werden.
Genau, man sollte seine Realität kennen und darf natürlich aus seiner Realität die entsprechenden Dinge selektieren. Gut sind Fotos mit Tieren, ja, also Hund notfalls ausleihen, das ist in jedem Fall gut. Ganz schlecht sind Fotos mit Fischen, das ist im Internet viel diskutiert, also beim Angeln oder so, das will tatsächlich niemand sehen. Und Hobbys und mit anderen Menschen, also im Sinne von, ich zeige damit, dass ich gesellig bin, das gilt natürlich auch für Frauen und Männer gleichermaßen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sich dann vielleicht mit dem Auto eines Freundes ablichten lässt, wenn das eigene Auto nicht so doll ist und falsche Erwartungen weckt. Da gibt es ja auch Studien dazu. Wo wird denn beim Online-Dating noch gerne gemogelt?
Ja, bei allen möglichen anderen Parametern. Also natürlich macht man sich dann schlanker beim Foto, indem man den richtigen Winkel wählt. Das kennt man ja von Instagram und Co. Und man macht sich vielleicht ein paar Jahre jünger, ja, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Man macht sich vielleicht ein paar Zentimeter größer. Das ist ganz, ganz wichtig. Tinder hat gerade in den USA einen Größenfilter eingeführt. Das heißt, Frauen können sozusagen Männer tatsächlich nach Größe selektieren. Und da steigen natürlich als Mann die Chancen, wenn man sich so 2-3 Zentimeter größer macht und über diese magische 6 Foot, also guten 1,80 Meter, eben hinauskommt.
Das klingt aber echt ganz schön nach Klischee, ne?
Es ist leider so. Das ist das Erschütternde, was ich jetzt gefunden habe in meinen Recherchen. Klischees haben sehr oft einen wahren Kern. Ja, sie sind auch sehr oft tatsächlich politisch vollkommen unkorrekt. Aber an der Stelle kann ich nur sagen, wir müssen uns ehrlich machen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Diese weißen Lügen, diese White Lies finden wir überall, auch sonst im Alltagsleben. Und letztendlich so ein bisschen sich selber gut bestmöglich darstellen, hat noch niemand geschadet.
SWR1, Leute, mit Thomas Köhler, Experte für Cybersicherheit, der sich aktuell für sein Buch Die Online-Dating-Falle mit Erfolgsaussichten und Risiken des Online-Datings beschäftigt. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass ja Statussymbole wie Auto tatsächlich eine Rolle spielen, offensichtlich, worauf Menschen reagieren, wenn sie einen Partner suchen, wenn man die postet. Was weiß man denn sonst noch? Auf was achten Männer, wenn sie auf diesen Dating-Plattformen unterwegs sind, und auf was achten Frauen?
Also zunächst muss man festhalten, dass Frauen extrem viel wählerischer sind als Männer. Also nach allem, was man weiß, wischen auf diesen aktuellen Plattformen zum Beispiel Frauen nur in 5% der Fälle etwa im Schnitt nach rechts. Das heißt, sehen ein Profil, was sie angezeigt bekommen, als positiv. Und bei Männern ist es zwischen 50% und 65%. Also da ist sozusagen schon mal ein Gefälle. Ja. Gleichzeitig wissen wir auch, dass natürlich Frauen typischerweise nach Männern suchen, die größer sind als sie selbst. Und vor einigen Jahren hatte Tinder, die führende Plattform, einen April-Scherz, in dem man angekündigt hat, man hat tatsächlich einen Größenfilter einzutragen, sodass also Frauen es selektieren können nach einer gewissen Größe. Heute ist es Realität geworden, dieser April-Scherz. Nämlich in den USA zumindest habe ich die Möglichkeit zu filtern ab einer gewissen Größe. Bis dato war das eher so im Ungefähren, weil nicht wenige Profile von Frauen haben dann zum Beispiel im Profiltext drin, ich bin 1,78 Meter groß zum Beispiel, du solltest größer sein.
Okay, ja,
eine ganz klare Ansage. Das heißt, da gibt es gewisse Dinge man kann nicht sagen, worauf die Geschlechter achten, aber klar ist, dass der Mix es macht. Also der Mix aus den verschiedenen Sachen und die übertriebene Darstellung einzelner Aspekte nachteilig ist.
Aber was ist denn mit Bildung zum Beispiel? Achten Frauen darauf, dass sie einen Partner haben, der genauso gebildet ist wie sie?
Eigentlich schon. Das Problem bei den gängigen Plattformen ist, ich kann kaum danach filtern. Wenn überhaupt, ist manchmal nur so ein Hinweis auf eine berufliche Betätigung da. Und da, das ist aber dann so abstrakt, dass es oder wird auch mal nicht ausgefüllt, dass man es gar nicht weiß. Trotzdem wäre das eigentlich das Sinnvollste, und da sind wir wieder bei dem Konzept von Parship und Co., dass man auch bei diesen Wischplattformen erstmal eine Selektion hat, ist das überhaupt, ich sage jetzt mal, ein adäquater Bildungshintergrund, weil das wissen wir aus der Erfahrung, auch in unserem Umfeld von den Paaren natürlich, dass die einen ähnlichen vergleichbaren Hintergrund haben, besser zusammenpassen.
Was ist denn mit Männern? Auf was achten die bei Tinder, Bumble und Co.? Nur auf die Fotos, oder?
Also wenn ich meine Geschlechtsgenossen so anschaue, im Regelfall wird nur nach den Fotos geschaut und dann sehr, sehr schnell nach rechts gewischt und den Rest findet man dann unterwegs raus. Mhm. Und das ist ja in der Tat das Problem, weil die Fotos ja die Persönlichkeit überhaupt nicht abbilden können, in keinem Fall. Ja? So. Und ich habe ja keine andere Wahl als Fotos oder dann manchmal eine sehr, sehr dürre Selbstbeschreibung, die manchmal auch komplett abstrakt oder sinnlos ist oder manchmal auch nur aus ein paar Emojis besteht, das gibt mir noch überhaupt keinen sinnvollen Eindruck.
Also halten wir mal fest, Männer haben deutlich schlechtere Karten erstmal auf diesen Dating-Plattformen. Sie sind nur zum Drittel vertreten etwa, hatten Sie vorhin genau. Ja schon gesagt. Und dann sind die Frauen, die weniger Frauen, die da sind, auch noch wählerischer als die Männer. Das heißt, die Trefferquote für Männer ist deutlich geringer als die für Frauen.
Für die meisten Männer. Mhm. Also das konzentriert sich. Also es gibt sehr, sehr deutliche Statistiken, die sehr, sehr klar sagen, dass Männer in der Einschätzung weiblicher Attraktivität so ungefähr eine Gleichverteilung haben. Das ist so, wie man es erwartet. Und Frauen sozusagen überproportional die Top oder die bestaussehenden oder attraktivsten Männer besonders hoch bewerten und den Rest links liegen lassen. Mhm. Und das in Verbindung mit eben 2/3 zu 1/3, eben Männer zu Frauen, führt dann dazu, dass viele Männer überhaupt keine Matches
also
bekommen.
Also der durchschnittliche Mann
bekommt so gut wie keine Matches.
So, jetzt sagen Sie aber, Frauen, die klug sind, die zu klug sind vielleicht, ja, haben es genauso schwer.
Absolut. Und wir haben natürlich ein großes Problem. Und das Problem ist natürlich, dass in der Bildung, jetzt gerade bei Jüngeren, Frauen Männer längst überholt haben. Ja? Und Frauen nach alter Erfahrung typischerweise jemanden suchen, der mindestens gleich gebildet ist oder mindestens gleich viel Geld hat oder sowas, immer bei der Partnerwahl, unabhängig vom Online-Dating. Und wenn Frauen im Schnitt klüger und besser gebildet sind, ist es natürlich so, dass dann irgendwann die Männer fehlen. Und den Effekt sehen wir dann auch bei den Online-Dating-Plattformen. Besonders einen tragischen Fall, ich kenne zwei junge Frauen, die kommen jeweils aus Familienunternehmen und die haben auch die Erwartung, dass dann jemand kommt mit einem ähnlichen Background, aber die Auswahl gibt's gar nicht, ja. Also wenn dann jemand ein paar Millionen oder einen zweistelligen Millionenbetrag auf dem Konto hat und dann erwarte ich jemand, der da vielleicht noch besser unterwegs ist oder dann wird's einfach eng am Markt und dann.
Oder die Professorin, die einen Partner möchte, der ja einen ähnlichen Bildungsgrad hat.
Genau, das genau. Problem. Also wir kennen und wir sehen, und auch ich weiß, das ist politisch inkorrekt, wir wissen, der Chefarzt heiratet gerne mal die Krankenschwester, aber umgekehrt die Chefärztin eher selten den Krankenpfleger.
So, also durchschnittlich aussehende Männer und zu kluge Frauen haben es schwer. Oder zu reiche Frauen haben es auch schwer. Wenn man dann ein Match hat, kann man dann zumindest davon ausgehen, dass das ein echtes Profil einer real existierenden Person ist, das ich da sehe? Oder gibt es auch nachgewiesenermaßen Fake-Profile?
Es gibt ohne Ende Fake-Profile und das ist das schmutzige Geheimnis der Branche. Natürlich tun die Anbieter einiges dafür, um Fake-Profile möglichst auszuschließen. Tatsächlich finden wir immer wieder Dinge, die auf den ersten Blick schon unplausibel sind. Also zum Beispiel, wenn man eben jetzt für mich im Raum München jemand sucht und dann die Bilder anschaut und stellt fest, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass keins von den Bildern ist in München gemacht. Ja, dann ist irgendwas stimmt da schon mal nicht. Oder auf den Bildern sind vielleicht Selfies, darauf sieht man das Handy. Das Handymodell ist aber von vor 10 Jahren. Ja, dann ist es ebenfalls unplausibel, dass das aktuelle oder echte Bilder sind. Und wir sehen zunehmend gefälschte Bilder per KI. Also die sind inzwischen so gut, dass ich schon Profile gesehen habe, wo ich dann nach näherer Betrachtung mir ziemlich sicher war, das ist keine reale Person.
Aber da kann ja dann eigentlich nur Betrug dahinter stecken, also gewollter Betrug, weil ich meine, wenn man sich mit demjenigen zum Date verabreden würde, würde man ja feststellen, dass es keine echte Person ist.
Wenn man die Person dann trifft. Sehr oft geht ja noch eine lange Phase von Dialogen über die Plattform oder über irgendwelche anderen Plattformen voraus. Also man schreibt sich dann oder hat andere Formen der Kommunikation. Und in dieser Phase bleiben viele stecken. Und in dieser Phase kommen dann typischerweise auch die Betrugsversuche.
Okay. Das heißt, wenn man merkt, ein Partner möchte sich gar nicht unbedingt treffen, dann sollte man direkt skeptisch werden.
Ja, das kann verschiedene Ursachen haben. Manche Nutzerinnen und Nutzer sind nur wegen der Bestätigung auf der Plattform. Ich freue mich über die Matches und freue mich sozusagen über mein aufgewertetes Ego. Ich will gar niemanden treffen. So, das ist so eine persönliche Sache. Das ist unerfreulich, aber damit müssen wir alle leben vielleicht. Und das andere ist dann, es werden gezielt Nutzerinnen und Nutzer losgeschickt, um andere zu betrügen. Meistens ist das ein organisiertes Verbrechen. Und da ist es typischerweise so, man täuscht eine Vertrautheit vor über längere Dialoge. Es gibt immer gute Gründe, warum man sich gerade nicht treffen kann. Ich bin im Ausland, ich muss arbeiten, was auch immer. Ja, und dann kommt irgendwann eine besondere Frage, zum Beispiel, möchtest du nicht in Krypto investieren? Ich habe da einen tollen Tipp für dich oder so. Und dann geht es mit dem Betrug schon los.
Lassen Sie uns nochmal über weitere Gefahren sprechen. Sie haben eine Weile eine Vertretungsprofessur an der Polizeihochschule Brandenburg gehabt und sich da natürlich viel mit kriminellen Machenschaften im Netz beschäftigt. Gibt's sowas bei Dating-Apps auch, wo Sie sagen würden, Vorsicht, da lauern wirkliche Gefahren? Ein Beispiel hatten Sie ja eben schon erwähnt.
Ja, in der Tat ist Cybercrime hier ein gutes Stichwort. Und international betrachtet gibt es Milliardenschäden nur durch sogenannten Romance-Scam. Das ist der offizielle Fachausdruck in der Cybercrime-Welt. Und darunter fasst man alle Betrugsmethoden, die in Zusammenhang mit Online-Dating oder irgendwelchen anderen Dingen zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau dann stattfinden. Und tatsächlich ist es ein Problem, das in Deutschland festzustellen, weil wir keine einheitliche Statistik haben. Das läuft dann immer irgendwie unter Computerbetrug und niemand hat das bisher wirklich zusammengezählt. Trotzdem gehen wir davon aus, dass wir einen mindestens dreistelligen Millionenschaden haben durch Betrügereien rund um Online-Dating. Also ich kann nur jedem raten, vorsichtig sein.
Okay, was sind da die gängigsten Betrugsmethoden?
Die gängigste Methode ist, dass man einen Match hat, also jemand kennenlernt, meistens nicht persönlich trifft und dann sich mit dieser Person über Tage, Wochen, manchmal über Monate austauscht. Man baut eine Art Vertrauensverhältnis auf, ohne die Person meistens gesehen zu haben und kriegt dann irgendwelche tollen Anlagetipps. Man solle doch zum Beispiel irgendwo in Krypto auf die und die Börse investieren. Das ist dann sehr, sehr oft sehr, sehr ausgefeilt. Das heißt, so eine Börse sieht dann auch vollkommen legitim aus und dann sind dann schon schnell mal ein paar tausend Euro überwiesen und scheinbare Gewinne gemacht. Man überweist mehr und irgendwann ist diese Börse abgeschaltet oder hat nie existiert oder spätestens beim Versuch, das Geld wieder zu bekommen, sind alle Beteiligten über alle Berge.
Ja, ungefährlich ist wahrscheinlich auch das Dating an sich. Also wenn ich mich mit einer Person verabrede, gerade als Frau, weiß ich ja auch nicht, wer dahinter steckt.
Insbesondere für Frauen ist es natürlich nach wie vor so, wenn man sich mit Unbekannten trifft, und das sind de facto noch Unbekannte, wir wissen ja nicht, ob das Profil echt ist, die Anbieter tun zu wenig, um das zu verifizieren, bestehen immer Gefahren. Also insofern empfehle ich ganz klar, immer im öffentlichen Raum, in einem zum Beispiel Lokal, in dem man mich kennt, und dann im Zweifelsfall eine Freundin, eine Partnerin, Partner oder sowas Bescheid sagen, dass ich dann und dann da und da bin und mich bis da und dann wieder gemeldet habe. Also das wären typische Vorsichtsmaßnahmen, die werden dann gerne im Liebesrausch vergessen.
Ja, oder es ist einem einfach peinlich zu erzählen, dass man Online-Dating macht, ne? Und will das nicht unbedingt einer anderen Person mitteilen. Sollte man aber auf jeden Fall tun, jemanden ins Vertrauen ziehen und dem das erzählen. Wobei, ich glaube, auch Männer können da manchmal reinfallen bei solchen Dates, ne? In Wiesbaden gab es da so einen Fall.
Also es gab global gesehen eine ganze Reihe von Fällen. Es gibt sogar organisierte Kriminalität, wo Männer dann in Hinterhalte gelockt wurden und ausgeraubt wurden.
Also das ist gar keine Frau, das war, die da geantwortet hat.
Nein, das war dann eine Diebesbande mit Profilen von oder Fotos von irgendwelchen anderen Frauen. Und solange man die Person nicht trifft und solange es beim Texten bleibt, ist ja nicht erkennbar, wer tatsächlich dahinter steckt. Und das ist tatsächlich für viele Männer eine Gefahr. Und da gibt es im Prinzip alles von Abzocke bis zum Raubüberfall und international gesehen leider auch Mord und Totschlag.
Gut, da kann ich mich dann tatsächlich nur schützen, wenn ich darauf bestehe, dass ich mich an einem öffentlichen Ort mit der Person treffe, ne?
Absolut, und ich würde dringend empfehlen vorher, dass man mal telefoniert oder dass man facetimet oder in irgendeiner Art und Weise so ein Videotelefonat führt.
Was ist denn mit den Daten, die ich an die jeweiligen Unternehmen gebe? Das sind ja sehr private Dinge über mich, die ich da weitergebe, von privaten Bildern über persönliche Botschaften, gegebenenfalls bis hin zu meinen sexuellen Vorlieben. Wie sicher kann ich sein, dass die nicht weitergegeben werden?
Ja, als Cybersicherheitsexperte sage ich gar nicht. Also wir müssen immer davon ausgehen, wenn Daten gespeichert werden und hier unsere intimsten Daten gespeichert werden, dass früher oder später irgendwie die abhanden kommen. Sei es, dass die weitergegeben werden. International kommt es zum Beispiel vor, dass dann gewisse Daten oder Datenkombinationen an Datenhändler weiterverkauft werden. Hier ist eigentlich in Europa die Datenschutzgrundverordnung vor. Aber es kommt natürlich auch vor, dass solche Plattformen gehackt werden und die Daten dann irgendwo im Darknet oder irgendwo sonst im Internet landen. Das kann peinlich bis existenzbedrohend sein. Ja,
es dann auch im Zweifel zu Erpressung kommt, gerade wenn es so eine Seitensprungplattform ist, ne?
Absolut, das gab's. Es gab in den USA einen riesigen Fall mit einer Seitensprungplattform. Da gab es hinterher Selbstmorde oder richtig im großen Stil. Also man sollte genau wissen, was man tut. Besonders tragisch ist der Fall bei einer homosexuellen Dating-Plattform in den USA. Dort hat ein Priester, der seine Daten eingegeben hat über die sind gar nicht abhandgekommen im Sinne von gestohlen worden, sondern nur die Metadaten, die der Provider weitergegeben hat an irgendwelche Marketingplattformen, haben dazu geführt, dass dieser Priester aufgeflogen ist und damit seinen Beruf verloren hat.
Das ist natürlich total bitter. Was ich wirklich persönlich gruselig finde, ist, Forscher der Universität Löwen ist es gelungen, bei einigen Online-Dating-Apps aus den Angaben, die wir da machen, in Verknüpfung zu dem, was wir sonst im Netz posten, den Aufenthaltsort einer Person bzw. den Wohnort bis auf wenige Meter exakt zu bestimmen, also bis hin zur Ebene des Gebäudes, in dem diese Person lebt. Das finde ich persönlich wirklich beängstigend, kann mir auch als Laie nicht wirklich vorstellen, wie sowas funktioniert. Können Sie das erklären?
Ja, gängige Plattformen haben natürlich einen Umgebungsfilter. Es ist ja auch ganz wesentlich, dass wenn man etwa in Mainz ist, kann man vielleicht ja noch in Richtung Wiesbaden daten. Frankfurt ist da schon ein bisschen weiter weg. Aber ganz sicher will man eigentlich keine Matches in München, weil eine Fernbeziehung ohne Not möchte eigentlich niemand. Deswegen kann man in gängigen Apps immer einstellen, bis zu welcher Entfernung ich Matches sehen will. Und ich sehe dann auch bei dem Match angezeigt, zumindest die Kilometerangabe, so und so viele Kilometer ist jemand weg. So. Und wenn ich nun mathematisch etwas versiert bin und zum Beispiel mich ein bisschen auskenne und rumfahre mit dem Auto, kann ich also feststellen, ja, das ist der Umkreis, da kann ich also irgendwann feststellen, welche Richtung das ist und da kann ich dann sozusagen die Region bis oder auch das Stadtviertel und unter Umständen auch das Haus tatsächlich finden. Nach dieser Untersuchung, von der Sie gerade gesprochen haben, haben alle Plattformen reagiert und haben so eine bewusste Unschärfe. Das heißt, das passiert nicht mehr, das geht nicht mehr. Aber ich kann natürlich auch aus anderen Dingen Ortsinformationen raussuchen. Also man hat im Internet ja im Prinzip Foto von allem und jedem und man kann natürlich typische Gebäude wiederfinden, sodass man, wenn man es denn möchte oder der Böses im Schilde führt, tatsächlich Nutzerinnen und Nutzer fast ortsgenau bis auf ein paar 100 Meter orten kann.
Das heißt, man soll insgesamt darauf achten, was für Fotos man reinstellt, also sich nicht ständig vom eigenen Haus ablichten lassen.
Das würde ich empfehlen.
Das wäre schon mal gut, aber wirklich schützen kann man sich ja letztlich nicht, was die Weitergabe von Daten betrifft, denn diese Online-Plattformen brauchen ja bestimmte Daten, sonst kann es ja sogar keinen Matchings kommen.
Ja, das ist natürlich die Tragik von modernen Diensten, insbesondere eben des Online-Datings, dass ich die intimsten Daten brauche, um überhaupt funktionieren zu können. Und insofern habe ich eigentlich ein hohes Vertrauensverhältnis, dass die Plattformen damit das Richtige tun und ich auch geschützt werde vor bösen Mächten. Und insbesondere da hapert es aus meiner Sicht, weil die Plattformen eher im Zweifelsfall nochmal Nutzer akzeptieren, vielleicht insbesondere einen zahlenden Nutzer, auch wenn der Böses im Schilde führt, als jetzt auf Verifikation zum Beispiel zu drängen, die dann böse Objekte an den Rand drängen würden.
Selbst wenn Nutzer von solchen Online-Dating-Plattformen jetzt nichts Kriminelles erleben, das ist natürlich dann ganz schlimm, ist der Frust bei vielen trotzdem sehr hoch, weil es eben andere gängige Verhaltensweisen gibt, die sie da online erleben, auf diesen Plattformen, die man im normalen Zusammentreffen mit einer Person so nie erleben würde. Also Beispiel Ghosting. Was ist das?
Ja, Ghosting hat inzwischen den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden. Das ist, wenn man plötzlich ohne erkennbaren Grund den Kontakt abbricht und die andere Person ignoriert. Also man schreibt Nachrichten und plötzlich von jetzt auf gleich reißt der Kontakt auf. Nachrichten werden vielleicht noch gelesen, aber nicht mehr beantwortet und die andere Person reagiert nicht auch auf Ansprache auf andere Kanäle. Das ist leider sozusagen so das Typische, was man in dieser Online-Welt erlebt. Das würde man im realen Leben, wenn man sich regelmäßig trifft, überhaupt nicht tun. Also dass man sich dann wegdreht und den anderen ignoriert und wie Luft behandelt, das gibt es eigentlich nicht. Da sind die guten Sitten vor, aber online verrohen die Sitten. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass insbesondere Frauen sehr, sehr viele Matches bekommen. Also die meisten Frauen bekommen sehr, sehr viel mehr Nachrichten und Matches, als sie eigentlich verarbeiten können. Und eine gewisse Weise natürliche Reaktion darauf ist, einfach mal die Dinge wegzudrücken, die einem vielleicht nicht geheuer sind.
Orbiting ist ebenfalls weit verbreitet. Sie haben das selbst auch erlebt. Was ist das genau?
Ja, Orbiting fasst man, dass es sozusagen so eine Art Kontakt gibt und dass diese andere Person zwar nicht einen anspricht, aber immer wieder auftaucht. Also einen online verfolgt oder dann auch ab unter Umständen auch mal offline irgendwo auftaucht, wo man gerade ist. Also das ist verwandt mit dem Stalking. Ja, solange das online bleibt und man eine robuste Natur ist, kann man sagen, okay, ja. Aber es ist natürlich auch unschön und je nachdem, wer am Ende des Orbiting ist, kann es auch sehr, sehr unerfreulich sein.
Oder der Kontakt macht sich rar und reagiert nur ab und zu auf Nachrichten. Das wird ja auch gerne gemacht, ne?
Das ist ganz typisch, auch gerade in der Verbindung mit, man hat eigentlich gedacht, man hat so eine gewisse Beziehung aufgebaut und man läuft dann Richtung Match und plötzlich wird ohne weitere Begründung auch hart der Match gelöscht und die Person ist einfach weg. Das gibt's natürlich auch. Also insofern wäre mein Tipp hier, gar nicht lange hin und her schreiben. Man kann eher was Falsches sagen, weil es fehlt ja immer der Subtext. Ja, man weiß ja, wie ist irgendwas gesagt. Deswegen so schnell wie möglich eigentlich zu einem persönlichen Treffen kommen oder zumindest zu einem Telefonat oder zu einem FaceTime.
Lassen Sie uns nochmal drüber sprechen, worauf man achten sollte, wenn man Online-Dating ohne allzu viel Frust und Gefahren betreiben will. Ich glaube, eine gewisse Frustrationstoleranz sollte man aber auf jeden Fall mitbringen, weil einfach klar ist, ein Match ist noch kein Date und es kann sein, dass viele Kontakte ins Nichts verlaufen und das sollte man nicht persönlich nehmen, oder?
Absolut, ja. Also man sollte letztendlich mit einer gewissen Sorgfalt starten, das eigene Profil vernünftig machen, wenn man den Eindruck hat, dass man zu viele Matches bekommt, eher noch ein bisschen schärfen und fokussieren. Das schließt dann gewisse Leute aus, aber es spart natürlich auch Zeit, ja, und spart auch Frust, wenn man das ein bisschen fokussiert auf das, was man letztendlich wirklich möchte.
Also sich mit einer Katze ablichten lassen, dann melden sich schon mal keine Leute, die keine Katzen mögen zum Beispiel.
Ein guter Punkt, ja.
Okay, und ja, doch ehrlich sein bei den Fotos?
Ehrlich, natürlich ausgewählte Fotos, natürlich in einem Kontext Fotos, die möglichst viele Facetten des eigenen Lebens zeigen und niemand ist einem böse, wenn man die positiven nimmt.
Sie hatten vorhin ja schon mal erwähnt, gut ist, wenn man möglichst schnell ein erstes Treffen hinkriegt. Was heißt möglichst schnell? Also welchen Zeitrahmen sollte man sich da geben?
Innerhalb von der Woche. Also man sollte ein paar Mal schreiben und innerhalb von der Woche zumindest ein Treffen ausgemacht haben. Ob das dann in der Woche ist oder die Woche drauf, spielt keine Rolle. Wenn sich das länger hinzieht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dann tatsächlich nie stattfindet.
Genau. Bei den Fotos, die das Gegenüber postet, misstrauisch sein, wirklich drauf achten, sind da irgendwelche Ungereimtheiten, irgendwelche Sachen, die nicht stimmen können? Beim Date hatten Sie ja auch schon erwähnt, vorher einer Freundin oder einem Freund Bescheid geben, wo man ist und wen man datet auf jeden Fall. Ein weiterer Tipp von Ihnen lautet, setze dir selbst Grenzen für die tägliche Nutzungszeit. Weil sonst Suchtgefahr droht. Wie können solche Grenzen aussehen?
Also wir haben erstaunlich viele Heavy User von Online-Dating. Also es ist ähnlich wie bei Social Media. Da hat man das endlose Scrollen, hier mal das endlose Swipen, weil vielleicht ja noch was Besseres nachkommt. Eine erste Indikation ist immer das, was das Smartphone schon mitbringt. Nämlich bei Apple ist zum Beispiel Bildschirmzeit. Bei Google gibt es analog was, wo man sozusagen reflektiert bekommt, wie lange bin ich denn online. Ich persönlich empfehle, feste Tageszeiten zu setzen, indem man Online-Dating nutzt, also zum Beispiel abends in einem gewissen Zeitraum, sodass man das unter Kontrolle hat. Weil so sehr man auch glaubt, das unter Kontrolle zu haben, der Suchtfaktor, der da reingebaut ist, ist einfach stärker als wir selber. Wir müssen uns da schützen.
Und wie schnell sollte man auf die Vorschläge antworten?
Das ist in der Tat eine sehr, sehr umstrittene Frage. Ich bin ein Freund recht schneller und direkter Kommunikation. Da gibt es ohne Ende Online-Dating-Coaches für Frauen und für Männer, die empfehlen dann, ja, wenn das Gegenüber 3 Tage wartet, soll man auch 3 Tage und einen weiteren Tag warten. Ja, wenn man das tatsächlich so hart hält, weiß ich nicht, ob das was bringt und am Ende des Tages steigt eher der Frust.
Der wichtigste Tipp, den Sie vielleicht haben, ist, betrachte Online-Dating nicht als einzigen Weg der Partnersuche, sondern als zusätzliche Möglichkeit. Also sprich Augen auf, auch im realen Leben. Was bietet sich da Ihrer Erfahrung denn nach am besten an, wenn man jemanden kennenlernen möchte?
Das kommt natürlich auf das Lebensumfeld und auf die Lebensphase an. Also die besten Chancen, die man natürlich hat offline, sind bei jungen Leuten, also Ausbildung, Schule, Studium und so weiter. Da hat man einen Mix von Personen, auf die man trifft. Das wird dann später immer enger, insbesondere wenn man dann sozusagen in einer Zweit- oder Drittbeziehung ist. Hier empfehle ich nur, nach draußen zu gehen, sich vielleicht in dem einen oder anderen Verein anzuschließen. Es gibt bestimmte Run-Clubs oder es gibt sonstige Veranstaltungen. Und je nach Lebensphase, ich habe hervorragende Erfahrungen gemacht, ob auf dem Volksfest oder am Flughafen. Es war eher entscheidend, das eigene Mindset, die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, vielleicht auch mal über den eigenen Schatten zu springen und das zu riskieren, was man online online nicht muss, nämlich dass man vielleicht eine Ablehnung bekommt. Ja, und das ist ja das Schöne, weswegen man sich am besten hinter online verstecken kann, weil man die Ablehnung nicht persönlich bekommt. Und da, glaube ich, brauchen wir alle ein bisschen mehr Mut.
Lieber Herr Köhler, das ist ein schönes Schlusswort. Danke für das spannende Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast, dafür, dass er Zeit für Leute hatte. Ich greife mal hier kurz unter den Tisch. In Ihrem Fall habe ich nämlich extra nichts Digitales rausgesucht, sondern etwas ganz Altmodisches, ein Buch. Und zwar ein richtig schön Sommerschmöker von Annika Decker, zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Da geht's ja, wie könnte es anders sein, um zwei Menschen, die sich kennenlernen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber doch zusammenfinden und dann eine herrlich komische Liebesgeschichte erleben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen und vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ganz herzlichen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.